Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hanna und heute sprechen wir über Dune. Mit mir im Abstandsstudio der liebe Mario. Moin, moin.
Hallöchen.
Hey, wir zwei, lange ist es her, dass wir alleine einen Podcast aufgenommen haben. Es war, meine ich, Picard, oder? Wie wir uns erinnert haben.
Ja, genau. Erinnere mich nicht daran. Aber es ist ja auch schon eine Weile her.
Ich wollte gerade sagen. Und heute gehen wir also in das Mammutwerk, die neue Villeneuve-Verfilmung von Dune. Vielleicht einmal kurz vorweg, wir werden einen Spoiler-Teil machen, werden den natürlich auch einklingeln. Also alle, die jetzt Interesse haben, ins Kino zu gehen, heute ist auch der 16. und heute startet der Film auch in den deutschen Kinos, können also getrost weiterhören. Wir werden den Spoiler-Teil anmerken. Mario, erzähl mal kurz, was ist denn so deine Vergangenheit mit diesem riesigen Franchise-IP Dune?
Also ich bin ja eigentlich größtenteils nur ein bescheidener David Lynch-Fan, der aber keine Probleme hat damit zuzugeben, dass die 1984er-Verfilmung von Dune eher so eine Kuriosität in seiner Filmografie ist. Ich mag den ganz gerne, weiß aber durch so kulturelle Nerd-Osmose auch noch einiges anderes über Dune, hab nur den Roman nicht gelesen, weil ich glaube, ich habe das Hörbuch mal zur Hälfte gehört. Aber da ich den Film so gut kannte, genau die gleiche Story wie damals bei uns mit Game of Thrones, dachte ich dann so, okay, kenne ich soweit. Nichts gegen die Prosa von Frank Herbert, aber ja, irgendwie wusste ich zu dem Zeitpunkt schon viel zu viel über die ganze Story und wo das alles hinführt. Das ist so mein Hintergrund.
Ich finde es ja auch immer ganz schön, wie wir ja auch immer feststellen, wenn es einen Buchkenner gibt und einen nicht, ne, dann können wir, glaube ich, so das Spektrum vielleicht besser abdecken von der normalen Zuschauerschaft jetzt, die vielleicht ins Kino geht. Ich gehöre nämlich zu den Buchkennern, muss aber auch sagen, dass es seit 20 Jahre her ist bei mir und ich wirklich nicht die beste Erinnerung habe, was das angeht. Mari hat mir auch gerade im Vorgespräch noch eine Frage gestellt. Ich hatte keinerlei Erinnerung mehr daran, sorry. Ich habe auch dann den zweiten und dritten Roman, also dritten zumindest, angefangen, nicht zu Ende gelesen. Habe auch die andere Serie gesehen, die es ja mal gab, Anfang der 2000er.
Ach du meine Güte.
Hab sogar kenne natürlich den Lynch auch relativ gut, auch lange nicht mehr gesehen, aber auch sehr gemocht. Und ich kenne sogar noch ein bisschen das Computerspiel. Also habe da noch so ein paar Bilder im Kopf. Wusste aber auch, dass es damals, als ich es gespielt habe, war ich, glaube ich, ein bisschen zu klein. Und ich fand es derbe schwierig. Ich weiß nicht, früher waren ja irgendwie so Amiga-Spiele ziemlich schwer.
War das nicht irgendwie das erste Point-and-Click-Armee-Spiel in der Art? So wie StarCraft und so später?
Boah, ich sehe komischerweise immer nur so diese Standbilder vor mir und dann so ein Libellen-Insektenflugzeug, was startet. Ich glaube, damit fliegst du dann immer so auf Arrakis rum. Du hattest auch Armeen, wie gesagt, ich war, glaube ich, echt zu klein dafür. Ich habe immer zugeschaut, wenn mein Bruder es gespielt hat. Aber deswegen, also ich glaube, wir haben genug Vorkenntnisse und Nerdtum angesammelt in den letzten Jahren, um diesen Podcast auch führen zu können. Sind jetzt
ja,
aber
es ist
nicht
ja die gleiche Kombination wie in Game of Thrones. Ein Buch Nicht-Kenner, eine Kennerin.
Genau, und ich glaube, ich finde, das ist ja immer perfekt. Aber wenn jetzt die Dune-Ultras da draußen sind, also verzeiht, wenn wir vielleicht nicht alle Namen von Paul Atreides irgendwie auswendig kennen oder jede Kleinigkeit da vergleichen können. Aber ich denke, wir werden einen ganz guten Job machen. Dann lass uns doch mal loslegen, Mario, genau. Eins müssen wir noch erwähnen. Jodorowskis Dune, die tolle Doku,
hast du
auch gesehen, oder?
Die habe ich auch mehrfach gesehen. Das ist, finde ich, eine der allerbesten Film-Dokus, die es überhaupt gibt. Und ich würde so gerne einmal in dieses Paralleluniversum schlüpfen, in dem wir Jodorowskis Dune bekommen haben. Weil das Projekt ist ja absolut wild. Du hast ja sogar die Blu-ray davon, glaube ich, ne?
Genau, ich hatte sie mir mal gegönnt, war auch teuer wie Sau und das Poster hing aber im Büro, genau.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, großer Fan, kann auch jedem empfehlen, da wirklich nochmal den Film zu kaufen oder zu leihen, wenn es ihn irgendwo gibt. Du hattest, glaube ich, auch den Tipp geschrieben, ne, von Arte.
Ja, als es hier mal kurze Zeit in der Arte-Mediathek zu gucken war. Im Moment ist das ein bisschen schwierig, den streammäßig zu bekommen. Ich weiß nicht, auf iTunes vielleicht, aber so bei den Großen auf jeden Fall nicht.
Genau, also jeder, der sich für Film oder Filmkunst oder wie man Filme macht interessiert, sollte auf jeden Fall diese Doku gesehen haben. Es ist wirklich ein Traum und ein Inhalt und Motivationsfeuerwerk ohne Ende und kreativ, ne? AF, ja.
Und
muss man das sagen.
Allein das Name-Dropping in dem Film, ne? Wer da erstens alles schon gecastet war, wer da die Designs gemacht hat, da fällt man vom Glauben ab.
Genau, aber jetzt sind wir bei Danny Villeneuve. Ich spreche ihn so aus, ich hoffe, es ist korrekt. Ich sage immer Villeneuve, wenn ich zu schnell spreche, aber ich glaube, dann werden F finden und kein VE. Auch eine riesige Produktion mit einem Wahnsinnscast. Was dachtest du denn, als du hörtest, er wird sich an diese tolle IP richten und Timothy Chalamet wird die Hauptrolle übernehmen?
Die Kombination fand ich ehrlich gesagt ziemlich perfekt von Anfang an, weil Villeneuve hat ja, egal was für ein Sci-Fi er macht, alle seine anderen Projekte auch schon super spirituell verfilmt irgendwie, ne? Das hat ja immer so einen sehr mystischen Unterton bei ihm alles. Da passt natürlich der Stoff dann perfekt zu und Timothy Chalamet, ja der filmische Megatwink spätestens seit Call Me By Your Name, fand ich auch extrem gut besetzt. Der Rest des Castes auch größtenteils. Aber auf die Kombi war ich dann schon gespannt. Und ich meine, der Hype, man muss ja auch über diesen Hype von dem Film reden, ne? Der hätte so schon extrem viel Hype gehabt, so, weil man spricht ja auch immer von The Thinking Man Star Wars. Und dann kam noch diese Pandemie dazwischen, wo Warner den Film immer und immer und immer wieder verschoben hat. Dann kam natürlich ein Trailer nach dem anderen raus, die auch unterschiedlich aufgenommen wurden, dann und alles wurde da auseinandergenommen. Aber jetzt haben wir den Film und das muss man auch irgendwie ein bisschen in Relation zu dem Hype setzen, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, dann gehen wir doch mal kurz noch auf diese Ausstrahlungsmodalität in den USA ein. Denn wie du schon sagtest, also ne, HBO, Warner hat ja Anfang des Jahres in der Pandemie sehr schnell verkündet, dass alle Blockbuster und Filmproduktionen zeitgleich auf HBO Max veröffentlicht werden. Und so ist es jetzt natürlich auch mit Dune, also in den USA. Nur in Deutschland wird es höchstwahrscheinlich keinen Streamer geben, also jetzt zum Start eh nicht. Aber ob das jetzt zeitnah vielleicht auch ein Sky übernehmen wird, wie bei Wonder Woman oder so, ist noch nicht bekannt. Aber ja, ich habe noch mal ein Zitat rausgesucht, da musste ich ja sehr lachen. Wir haben bei Tenet ja auch von Nolans Zitat, ne, gesprochen, im Sinne von, ich bin zu Bett gegangen und war beim geilsten Studio und wachte auf und war beim schlechtesten Streamingdienst mit meinem Film vertreten. Mhm. Und Villeneuve hat etwas Ähnliches nämlich bei zu Variety gesagt, oder zumindest sie haben es zitiert. Und zwar sagte er damals, als diese Entscheidung gefallen ist, Warner Bros. Might just have killed the Dune franchise. Später hat er kein Statement mehr dazu abgegeben, aber ich
Na,
denke,
doch,
es
eins
ist
hat er noch gegeben.
Klar.
Und zwar meinte er dann später, dass er das mehr oder weniger nachvollziehen kann und aufs Beste hofft und dass Warner immer noch so großes Interesse hat, dass er davon ausgeht, den zweiten Teil jetzt auch zu bekommen. Also er glaubt mittlerweile nicht mehr daran, dass das gekillt hat, das Franchise.
Das war dann aber, glaube ich, auch nach den neueren Vertragsverhandlungen, ne? Also es gab dann ja auch in der Presse, in der US-Presse sehr viel, dass Warner vor allem ja den den Machern und Schauspielern und Schauspielerinnen ja genug Geld auch bezahlt hat, ne? Also bei Wonder Woman waren es, glaube ich, 5 bis 10 Millionen für Gal Gadot und Patty Jenkins. Und man munkelt das jetzt auch bei Dune natürlich, die Anteile hätten bekommen sollen nach dem Kinorelease, diese auch bekommen haben unter der Hand. Wie hoch das war, weiß man nicht. Aber man sagt, dass es über 100 Millionen waren, die Warner nochmal ausgeschüttet hat eigentlich an die Filmtreibenden. Und wir sehen ja auch aktuell gerade diesen Prozess, der auch mit Disney und Black Widow läuft, also dass da natürlich auch höchstwahrscheinlich Geld geflossen ist. Ich habe auch nochmal rausgesucht und das fand ich ganz interessant, das wusste ich nicht, dass also mit Legendary Entertainment, dem Studio, was auch das meiste Geld bezahlt hat von dem Budget von 165 Millionen, dass es sogar Verhandlungen gab, ob Dune nochmal verschoben wird. Denn Warner hat ja auch schon sehr klar gemacht, dann vor einigen Wochen und Monaten, dass sie jetzt in 2022 diese Strategie mit alle Filme zeitgleich auch bei Max nicht mehr machen werden. Und da hat wohl Legendary sich dagegen entschieden, was ich ja auch ganz interessant finde, was ja dann vielleicht auch dem, ne, weiteren Kommentar von Villeneuve dazu spielt. Aber dann gehen wir doch gleich mal rein. Wir saßen dann letzte Woche am Morgen in der Pressevorführung. Wie fühltest du dich dabei?
Es war für mich wirklich das erste Mal Kino seit anderthalb Jahren. Ich war in der Zwischenzeit noch nicht wieder. Und es war der große Saal vom Zoopalast, der ja auch so gülden geschmückt ist. Und das passte eigentlich sehr gut zum ganzen Wüstending. Ich war allerdings sehr froh, dass ich meine Oropax dabei hatte, weil ich hatte aus Blade Runner 2049 gelernt. Und ich meine, der Soundtrack, den erfüllt schon den Tatbestand von Körperverletzung, würde ich sagen.
Vielleicht können wir auch dazu gleich sagen, dass wir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es an der Abmischung lag, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal ganz froh war, dass es eine OMU war, also dass deutsche Untertitel noch mit drunter waren, die mich anfangs so ein bisschen abgelenkt haben, aber nachher, als dann das Ben Gesserit-Geflüster losging, war ich doch ganz froh, die Untertitel zu haben.
Wie deutsch du die ganzen Namen alle aussprichst, Atreides und Gesserit und so. Ich fand das mit den Untertiteln eigentlich ganz hilfreich, weil bei dem Villeneuve ist ja alles immer nur so gehaucht und geflüstert, weil alles so super ernst und cool ist. Und da ist es schon gut, wenn du dann vielleicht zumindest die Namen mal lesen kannst, wenn du mit dem Stoff nicht vertraut bist. Das ist, glaube ich, schon ganz gut.
Ich glaube, ich spreche die Deutsch aus, weil die bei mir im Kopf aus dem Buch auch Deutsch ausgesprochen werden.
Wurden. Ich glaube aber auch die alte Synchro vom Lynch-Film. Ich glaube, da haben sie, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, da haben sie auch die Deutschen so Tolkien-esk nicht geändert, aber zumindest hart anders ausgesprochen, ja.
Für mich ist das ja auch immer noch Arrakis und Atreides. Stimmt, ja. Aber das ist sehr ungewöhnlich für mich, ja, das stimmt. Nee, also vorweg, macht euch gefasst, genau, nehmt Oropax mit, wenn ihr da irgendwie empfindliche Ohren habt oder sowas. Oder nimmt sie dann wieder raus, wenn geflüstert wird. Also das war schon ungewohnt, wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt ja auch erst dreimal, glaube ich, im Kino wieder. Das ist ja schon auch wieder eine Umgewöhnung, ne? Nach anderthalb Jahren einfach in diesem Bombast wieder zu sein. Aber dann lass uns doch kurz nochmal auf den Anfang des Films eingehen. Also nur so storytechnisch ganz, ganz grob. Könntest du so den ersten Plot-Exposure einmal kurz wiedergeben?
Ach, Hanna, der Anfang ist eine sehr delikate Zeit, das weißt du doch. Auf jeden Fall, ja, wir bekommen hier nicht
so wie Dark.
Wir bekommen hier nicht so die super nerdige Einführung wie beim Lynch-Film mit so erstmal alle Planeten und alle Häuser und sowas, sondern wir werden mehr oder weniger gleich reingeschmissen. Wir bekommen mit, okay, es gibt einen Wüstenplaneten, der ist irgendwie sehr wichtig und es gibt mehrere Häuser, aber hier sind wir erstmal in dem Haus von Lord Leto Atreides, gespielt von Oscar Isaac, der vom Kaiser des Universums oder was er ist, ne? Emperor Shamaladam, ich weiß nicht, wie er heißt. Der kommt hier auch nicht vor, im Gegensatz zum alten Film. Auf jeden Fall wird Lord Leto vom Planeten Caladan die Verwaltung des Wüstenplanetes Dune überschrieben. Und Dune ist aus mehreren Gründen wichtig, weil dort ist das einzige Vorkommen des wertvollen Spice. Und die Spice Melange braucht man zur Raumfahrt, weil es irgendwas mit der Raumkrümmung zu tun hat. Und es wird auch dazu benutzt, den Geist zu erweitern, weil in dieser Welt gibt es keinerlei Computer wirklich, sondern nur Menschen, die sehr gut rechnen können und Vorausahnungen haben. Und all das hat mit dem Worldbuilding zu tun, wo man ganz tief noch einsteigen kann, warum das so ist. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass hinter dieser Machtüberschreibung an die Atreides ein Komplott des Emperors steckt. Denn eigentlich hatten die Harkonnens vom Planeten Gidi Prime die Verwaltung inne und die sollen das auch wieder bekommen. Der Emperor ist nur sehr empfindlich und denkt, okay, der Leto, der könnte mir irgendwann mal gefährlich werden. Deswegen räume ich die lieber durch so eine Game of Thrones-artige Intrige aus dem Universum. Und er rechnet aber nicht damit, dass der Sohn des Lords, des Dukes vielmehr, besagter Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, der könnte so ein bisschen special sein. Denn seine Mutter, die Konkubine Lady Jessica, ist nicht nur die Gespielin vom Atreides, sondern auch Mitglied beim Orden der Bene Gesserit oder Gesserit, wie du sagst. Und das sind so Weltraumhexen, die seit tausenden von Jahren das Geschehen aus den Schatten beeinflussen und nebenbei versuchen, durch so genetische Manipulation oder Manipulation dessen, wer sich mit wem paart, ein männliches Superwesen zu erschaffen, den sogenannten Quetzalcoatl. Wie würdest du den aussprechen?
Quetzalcoatl.
Oh ja, natürlich. Übrigens war es bei mir im Freundeskreis jahrelang so ein Insider-Joke zu sagen, so statt, das ist der Mercedes unter den so und so, das ist der Quetzalcoatl unter den Abenteuerfilmen oder sowas. Ja.
Okay.
Ja, genau. Und er muss erstmal getestet werden. Er hat auch schon so ein paar Tricks auf Lager. Und all das spielt sich dann ab, während sie dann die Verwaltung von Dune übernehmen. Bekommt Paul dann immer mehr Visionen, auch von seiner Zukunft. Und dass er vielleicht mal so einen kleinen Glaubenskrieg auch auslösen könnte, weil einige ihn dann tatsächlich für den Heiland halten, der halt dieses Superwesen dann auch ist. Und nicht nur das, sondern auch die Bene Gesserit haben gleichzeitig so ein bisschen Social Engineering betrieben und schon mal so die Legenden über ein Heiland auf Arrakis gesät, sodass, als sie dann da endlich ankommen, erfüllt er mehrere Prophezeiungen und er sieht sich dann mit dieser großen Bürde behaftet, hier der große Zampano zu sein.
Das große Problem finde ich ja immer bei Dune und auch beim Buch, wenn man es liest, daran erinnere ich mich ja auch noch, dass einfach wahnsinnig viel Exposure, ne? So nennt man es natürlich, dass einfach Information abgelassen wird. Und du hast ja schon gesagt, dass es ein Tick weniger ist als bei Lynch. Fandest du es trotzdem zu viel oder fandest du, das haben sie gut gemacht hier im Film?
Nee, ich fand es fast sogar zu wenig. Also ich weiß nicht, wie das auf jemanden wirkt, wenn man Dune gar nicht kennt. Ich fand es hier zum Teil sehr elegant sogar gemacht. Es wurde ja auch nur die erste Hälfte des Buches verfilmt, muss man sagen. Ne? Und wir verbringen überhaupt keine Zeit mit dem Emperor bisher oder der Navigatorengilde oder irgendwie sowas. Wir sind wirklich nur auf Caladan und dann auf Arrakis und ab und zu auf Gedi Prime, wo die Harkonnens ihre ekligen Sachen machen. Aber das ist alles schon sehr reduziert. Gleichzeitig werden natürlich 1000 Konzepte noch mit eingeführt, wie die Mentats, die menschlichen Computer, ne, die so alles in ihrem Kopf berechnen können oder was es mit der Stimme auf sich hat von dem Bene Gesserit. Das ist so eine Technik, womit sie Leuten so Befehle einflüstern können. Und das wird alles sehr clever gemacht, teilweise auch ohne das wirklich verbal zu erklären. Im Lynch-Film hatten wir ja immer, ne, diese geflüsterten Gedanken, so als Stilmittel, damit man noch so ein bisschen Exposition rüberbringen kann. Aber das hier ist sehr elegant gemacht. Es ist allerdings fast schon ein bisschen zu wenig drin, finde ich, für so einen 2,5-Stunden-Film. Ich weiß nicht.
Ich fand komischerweise nämlich auch, dass es sehr, sehr gut gelungen ist. Also, aber klar, natürlich konnte ich nicht als unwissende Person da reingehen. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, was so der normale, sage ich mal, Zuschauer denkt oder Zuschauerin, die jetzt irgendwie so gar keine Ahnung hat von dem Franchise. Ich finde, elegant ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Wort. Ich fand es auch ganz schön gelöst, dass so Paul nachher, wenn er auf dem Wüstenplanet Dune ist, dass er dann so wie so Unterricht hat, so Schulunterricht in Form von so einem kleinen Projektor, den er nutzt. Das finde ich irgendwie, daran erinnerte ich mich irgendwie nicht so sehr mehr an bei Lynch oder bei,
doch, das gibt's auch.
Bei dem Buch. Das gibt's auch?
Okay. Da hat er so ein Terminal, wo er so nachschlägt in der Wikipedia mit Videos.
Das fand ich unheimlich schön gelöst, also so kleinere Teile, wie man jetzt im Wüstensand läuft, um die Sandwürmer irgendwie nicht zu zerstören. Denn das könnte man ja vielleicht noch nennen, ne? Es ist noch sehr bekannt, dass wenn sie dann nach Dune auf den Wüstenplanet kommen, dass es halt, wenn das Spice geerntet wird, ne, mit riesigen Maschinen, dass man halt aufpassen muss, dass sogenannte Würmer, ne, natürlich diese Spice-Produktion, also die Geräte, die das fördern, auch angreifen oder auch generell halt auf Geräusche reagieren, wenn Menschen zum Beispiel über den Sand laufen oder ähnliches. Nee, ich muss auch sagen, also ich fand gerade so die erste Stunde hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich mochte den Look auch wahnsinnig gern. Wie ging es dir dabei? Mochtest du dieses sehr steinige, fast kühlere, den Look, den Villeneuve da mit seinem Set- und Kostümdesign-Team zusammengebaut hat?
Generell ja, aber ich fand es fast schon zu viel, beziehungsweise zu reduziert. Also mir ist klar, dass er jetzt nicht so den Ausstattungsprunk macht wie Lynch mit seinem Film, der ja auch sehr viel mehr sich anfühlt wie Flash Gordon. Aber aber Villeneuves super riesige leere Räume und dann nur so ein slickes Requisit, das geht mir fast schon ein bisschen auf den Geist und das ist mir fast schon ein bisschen zu viel reduziert, zu viel stilisiert für den Stoff hier. Gleiche Kritik wie bei Blade Runner auch. Der fühlte sich ja auch dafür an, dass der erste Film so wuselig, großstädtisch ist, ein bisschen leer an. Und mir waren auch die Häuser so ein bisschen zu ähnlich. Ich meine, das Haus Atreides und das Haus Harkonnen, die waren beide so in verschiedenen Grautönen gehalten. Und dann kommen wir auf Arrakis und anstatt, dass es dann da so gelblich ist, ist es da größtenteils auch grau, weil es die Hälfte der Szene auch nachts spielen und du von den Würmern fast nichts erkennen kannst. Also ja, weiß nicht. Also Villeneuve hat so Angst vor jeglichem Schnörkel irgendwie, dass ich es fast schon ein bisschen ärgerlich finde. Und auch nichts, wo mein... Wir haben den ja jetzt vor einer Woche gesehen, den Film. Und bis auf Sachen, die ich im Trailer vorher 2-3 Mal gesehen hatte, ist auch nicht viel hängen geblieben.
Oh oh. Also ich kann da ja mal reingrätschen. Also mir hat das Kostüm- und Set-Design sehr, sehr gut gefallen. Ich mag dieses Reduzierte. Ich mag dieses recht puristisch, würde ich es fast nennen. Die leeren Räume, dieses sehr so Betonige, ne? Auch die Raumschiffe sahen ja teilweise aus wie so ein Betonklotz ungefähr. Ich fand, es sah fantastisch aus. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, wo sie es gedreht haben. Hast du das vielleicht, oder kannst du schätzen, wo jetzt Caladan oder, heißt es Caladan? Der Ursprungsplanet, wo sie die Szenen gedreht haben, da am Wasser und im Grün?
Mexiko, New Mexico. Ich weiß es nicht.
Genau, das war in Norwegen.
Oh ja, klar. Mhm.
Das war in, das war in
Ach,
Norwegen.
Ach, Caladan. Ja, ich dachte jetzt, okay, sorry, ich dachte jetzt an Arrakis.
Nee, Caladan haben sie also in Norwegen gedreht, da wenn Paul, ne, seine Hand so ins Wasser hält und dann die Raumschiffe jetzt, also das komplette Haus eigentlich überführt. Ich fand, das sah schon fantastisch aus. Ich mochte das wahnsinnig gern, dieses Zusammenspiel zwischen Natur und dann diese Beton-Klumpen-Raumschiffe ungefähr im Hintergrund. Du hast recht, wir haben es natürlich auch im Trailer gesehen, aber ich fand, das war wirklich toll, nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Die Studioaufnahmen wurden in Budapest gefilmt. Die Sand- oder Wüstenaufnahmen mit Steinen wurden in Jordanien gedreht.
Ach was.
Und die Sandszenen, die jetzt nicht so steinig waren, wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedreht, sogar Abu Dhabi. Mhm. Also das fand ich einfach nur ganz interessant, dass es auch wirklich es wirkte wenig nach Studio. Also klar, die Innenräume und so, klar, dass das Studio ist, aber es wirkte jetzt nicht so nach so Greenscreen CGI-Power, hatte ich das Gefühl. Genau, ich mochte diesen Look.
Der macht optisch sehr viel her, klar. Es ist nur so slick, also so extrem slick und reduziert, dass ich jeden Moment Angst habe, irgendwie, dass gleich ein teures Parfum eingeblendet wird, weißt du? So, weil da so viel leerer Space ist, dass du da denkst, okay, jetzt wird gleich ein Produkt eingeblendet.
Desert Spice,
ja.
By Hugo Boss.
Dune, the new fragrance by Paul Atreides.
Man muss auch sagen, dass einfach natürlich Timothée Chalamet einfach berauschend schön ist. Also ich meine, das war er ja immer schon, aber ich finde auch jetzt, ich musste nochmal nachschauen, wie alt er ist, denn ich finde so diesen jungen Paul und ich glaube ja auch in den Büchern und auch im Lynch soll er ja so 14, 15 oder so sein, ne? Oder relativ jung.
Ja, 15 ist, glaube ich, ja.
Ne, er macht es wirklich perfekt und er ist ja 25, aber wenn er dann auch so zweimal so in dem Film, dann läuft er ja auch so, ne, so ein bisschen kindlich verspaßt und man will ihm einfach weiterhin zuschauen. Aber du hast natürlich recht, es ist so blendend perfekt aufgenommen auch, dass es schon so leicht an so eine Parfumwerbung rankommt, das stimmt. Aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber dann lass uns doch vielleicht schon mal jetzt so ein bisschen an so ein erstes Feedback kommen. Vielleicht kannst du spoilerfrei ein Fazit ziehen, sollen die Leute sich das anschauen? Ja oder nein?
Nee, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es so die erste Rückkehr ins Kino ist nach einer längeren Pandemiepause, ist das schon sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist eine gute Einführung auch in den ganzen Stoff und in das Franchise, wenn man so will, im Gegensatz zum Lynch-Film, der sehr überladen ist und wo du dir denkst, was? Und das rauscht alles über dich hinweg und so viel Information und Namen, das ist hier viel besser in Häppchen und viel verträglicher. Optisch auch eine Wucht, allerdings, ne, mit meinem kleinen Sternchen, wo ich mir teilweise ein bisschen was anderes gewünscht hatte. Gerade die zweite Hälfte, die erste hat mir auch sehr viel besser gefallen, muss ich sagen. Die zweite spielt dann größtenteils auf Arrakis, was dann nur Sandwüste ist, literally. Und wir schalten nur noch wenig zu, ich glaube, nach Gedi Prime ab und zu. Und während da in der Wüstenhälfte zumindest die Lynch-Filme den Anstand hatten, so diese extravaganten Visionen von Paul zu haben und die auch extravagant zu inszenieren, sind das hier einfach nur Flash-Forwards. Man sieht leider dann auch von Zendaya noch nicht sehr viel, die halt größtenteils in der zweiten Hälfte des Buches eine Rolle spielt. Und ja, wie gesagt, dafür, dass es ein Buch ist, das in den 60s geschrieben wurde, das sich um Drogen und spacige Konzepte dreht, ist das hier sehr unpsychedelisch, was ich ein bisschen schade finde.
Du hast recht, man hätte eigentlich auch alle Visionen mit Zendaya, hätte man auch, die sahen auch alle gleich ausgefühlt, ne? Also ich könnte noch nicht mal, ich glaube, es waren vielleicht so 4 oder so gefühlt, aber die sahen wirklich sehr, sehr normal aus.
Es gab einen so ein bisschen extravaganteren Shot, wo man seine Mutter sieht, mit dem Flashback zu ihrem neuen Kind. Wo dann so ein bisschen Schrift auf sie rauf projiziert war. Ich glaube, das wurde auch, glaube ich, als Promotion-Bild mit verwendet. Aber bis auf das ist die zweite Hälfte so ein bisschen unextravagant für den Stoff, würde ich sagen. Cast ist super, bis auf einzelne Abzüge. Ich finde, der Chalamet hat eine super Chemie mit Jason Momoa. Der spielt ja den Swordmaster Duncan Idaho. Der ist toll. Stellan Skarsgård wird als Harkonnen so ein bisschen unterbenutzt und unter seinem Fettsuit vergraben, den er hierfür anhat. Mit wem ich nicht so warm werde, ist ehrlich gesagt Rebecca Ferguson. Die hat ja als Lady Jessica auch eine große Rolle. Ich fand sie schon in Dr. Sleep fehlbesetzt und ich finde sie hier auch extrem unspektakulär, muss ich sagen. Von der werde ich, glaube ich, kein Fan mehr.
Ja, ich mag Ferguson recht gern durch die Mission Impossible Filme. Ich glaube, sie war ja im 4. oder 5. das erste Mal zu sehen. Da mochte ich sie super, super gern. Ich habe Dr. Sleep leider nicht gesehen, deswegen kann ich sie da nicht beurteilen. Ich fand sie hier ganz cool, denn ich mochte auch komischerweise das Zusammenspiel nachher mit ihr und Timothy Chalamet. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Vielleicht aber auch, weil ich diese Mutter-Sohn-Konstellation auch ganz gerne gesehen habe, wie sie dann zusammenarbeiten später im Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jason Momoa ohne Haare im Gesicht, erkenne ich den nicht.
Steht ihm viel besser.
Das ist so ein bisschen für mich wie Superman ohne Brille oder mit Brille. Also der könnte sich auch verkleiden einfach mit Bart oder ohne Bart oder was auch immer er alles im Gesicht hat. Ich fand es ganz witzig, weil ich ihn wirklich nicht erkenne ohne etwas im Gesicht. Aber ich gebe dir recht. Also ich fand alle gut. Wie gesagt, Ferguson fand ich auch super. Vielleicht so mein kurzes Fazit. Also ich finde, es lohnt sich absolut, den auch im Kino zu sehen. Ich finde, es ist ein wirklich Bombast und ein tolles Erlebnis. Ich gebe dir aber auch recht, dass ich die zweite Hälfte sehr viel schwächer fand als die erste. Und ich auch mich so ein bisschen hinterfrage, warum man da jetzt eigentlich wirklich zwei Teile hat machen raus müssen. Also ich hätte viel mehr favorisiert, dass sie den Wüstenteil nachher, und da sind ja noch so zwei kleine Dinge, wo wir gleich im Spoilerteil noch eingehen werden, einfach kürzt und dann einen 3-Stunden-Epos draus macht. Also das hätte ich 1000-mal besser gefunden, als jetzt irgendwie zu beten, dass Leute ins Kino gehen und der irgendwie mindestens 350 oder 400 Millionen umsetzen muss in den weltweiten Kinokassen oder Summe X an Neukunden für HBO Max in USA generieren muss, damit wir dann eventuell in 2-3 Jahren Part 2 sehen können.
Da gebe ich dir vollkommen recht, zumal es danach ja nicht an Material mangelt, dass man dann noch verfilmen könnte, wenn das erfolgreich ist. Also da hätte ich dann auch, ich hätte hier auch 4 Stunden hingenommen am Stück, wenn sie dann das zumindest durchziehen. Und so sehr man den Villeneuve vielleicht dann auch so ein bisschen pompös und self-important finden kann, wenn er dann darüber sich beschwert über Warner, wenn du den Film dann siehst, verstehst du schon warum, weil das funktioniert, glaube ich, eher so als Kino-Event-Sache und geht am Fernsehen ein bisschen unter, was, glaube ich, auch bei Blade Runner so ein bisschen der Fall ist. Der wurde damals ja auch so, 5 von 5 von allen gehypt, hatte ich das Gefühl. Und niemand, der den Film außerhalb des Kinos gesehen hat, würde sagen, das ist mein Lieblingsfilm, glaube ich. Und der ist ja jetzt auch in den letzten 4 Jahren nicht jetzt tatsächlich ins Pantheon der größten Sci-Fi-Filme aller Zeiten aufgenommen worden. Also deswegen, also so als Kino-Event-Sache sollte man da schon eher ins Kino gehen und nicht warten, bis der auf Blu-ray rauskommt.
Absolut. Witzigerweise gehöre ja auch ich zu den Leuten, die Blade Runner von Villeneuve nicht so mochte. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, da sind mir fast die Ohren rausgeflogen. Ne? Da wurde ja auch vorher von Villeneuve irgendwie gesagt, wie laut der sein muss. Das Kino konnte auch nicht leiser machen, was wirklich, es war nicht zu ertragen. Ich hatte leider keine Oropax oder so mit. Aber unabhängig davon, genau, ich fand es auch einen guten Film. Aber da war, glaube ich, meine Blade Runner-Scott-Vergangenheit irgendwie zu stark. Aber du hast schon recht, dass, glaube ich, Leute, die ihn nur zu Hause gesehen haben, jetzt nicht so fasziniert waren. Ich würde auch sagen, dass Sicario genau so ein Film ist. Ich weiß nämlich noch, wie ich Sicario im Kino gesehen habe und so krass fasziniert war vom Score und von den Bildern, dass ich ihn, als ich ihn dann noch ein zweites Mal sah, klar, war auch das zweite Mal, aber dass ich dachte, oh Gott, der wirkt einfach zur Hälfte weniger. Also deswegen. Aber ich glaube, von uns beiden, also eine komplette Empfehlung mit Abstrichen, aber geht ins Kino, schaut ihn euch an, genau, seid safe. Vielleicht findet ihr irgendwie eine Vorstellung, die noch ein bisschen leerer ist oder so, wenn ihr da Sorge habt. Aber auf jeden Fall die Empfehlung. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den Spoiler-Teil.
Eine Info noch, es wird ja auch eine Fernsehserie geben, ausgerechnet auch auf HBO Max natürlich. Und zwar ist geplant Dune the Sisterhood, die sich dann um die Bene Gesserit Weltraumhexen und ihre Machenschaften dreht.
Stimmt, ich habe es auch nochmal rausgesucht. Da wurde gerade der Showrunner ausgetauscht. Das war so meine letzte Info, die ich dazu bekommen hatte, dass jetzt also Diane Adeyemo-John, bekannt aus Haunting aus Bly Manor, dass sie jetzt die Showrunner-Position innehat. Ich würde aber auch schätzen, Mario, ich weiß nicht, wie du das sagst, wenn jetzt Dune nicht so erfolgreich sein sollte am Kino oder bei den Neukunden von HBO Max in den USA und keinen zweiten Teil kriegt, würde ich auch bezweifeln, dass die Serie wirklich kommt, oder?
Och, das weiß ich nicht. Aber ich bin mittlerweile ziemlich davon überzeugt, dass der kommt, weil Leute hypen diesen Film gerade schon hart. Also mehr als wir jetzt beide in unserem Gespräch, wie sich herausstellt. Aber die hypen den schon hart. Und Leute sind ja auch hungrig gerade nach Film. Und ich denke schon, das wird alles kommen.
Okay, dann dein Wort. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen bei Warner das auch berücksichtigen, weil ich immer das Gefühl habe, der Film wird extrem gehypt so in meiner Bubble oder vielleicht ja auch in unserer Bubble, die vielleicht auch ähnlich ist, aber sonst so da draußen habe ich das Gefühl, dass das nicht so großen Hype hat.
Doch, ich habe das schon aus Ecken gehört, die auch sonst nicht so extrem filmenthusiastisch sind, also das macht schon die Runde, glaube ich. Ich gönn's dem Villeneuve ja, dass er das zu Ende erzählen kann, weil in der zweiten Hälfte müssen dann ja auch so ein paar extravagantere Elemente rein und dann bin ich gespannt, wie er Space Travel weitermacht und Navigatoren und all das.
Genau, also ich hoffe auch und ich bete wirklich auch dafür. Also deswegen geht rein ins Kino, schaut ihn euch an, schaut keinen Rip an oder irgendwas, sondern genau, geht ins Kino, unterstützt es und dann hoffen wir einfach, dass Part 2 und die Serie vielleicht auch einfach bei HBO Max umgesetzt wird. Ja, fein, dann gehen wir in die.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ein Spoiler-Teil, bling, bling, bling. Also ihr hört jetzt gerne auf zu hören und schaltet dann wieder ein, wenn ihr ihn gesehen habt oder wenn ihr vorher gespoilert werden wollt. Denn eine Sache, Mario, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen. Was echt so ein bisschen Downer war, war das Ende des Films.
Ja, das war extrem underwhelming. Man musste natürlich irgendwo aufhören, wenn man es zweiteilt. Und wahrscheinlich wäre der große Wurmritt aus später so ein bisschen weit gegriffen dann dafür. Aber die Stelle hier ist wirklich seltsam, weil erstmal, wenn dann Paul und Jessica in der Wüste sind, treffen sie natürlich die ersten Fremen, also die Indigenous Arrakis People da, und werden erstmal in ein Handgemenge verwickelt. Und daraufhin gibt es dann eine zweite Handgemenge-Szene als Zweierduell, was da von einem der Fremenkrieger forciert wird. Und du hast so zwei Man-on-Man-Action-Szenen hintereinander und das ist der Showdown. Und nach dem ganzen Bombast im ersten Teil des Films wirkt das doch so ein bisschen, so ein paar Leute, die im Sand kämpfen, so ein bisschen, okay, it's a choice.
Ja, vor allem war der Einsatz ja auch nicht besonders hoch, weil ich glaube, keiner, der jetzt auch nicht den Hintergrund von Dune kennt, wird ja jetzt denken, dass Paul sterben wird.
Nee, es ging, glaube ich, eher darum, dass er, weiß ich nicht, auf dem Weg hin zu Muad'Dib, zum Kwisatz-Haderach, dass er auf dem Weg dahin anfängt, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und es war ja klar, dass er dem Krieger überlegen ist. Und es ging ja dann darum, ob er ihn jetzt tötet oder nicht, wie das zu den Bräuchen da zählt. Und das war, glaube ich, so seine erste große Religious Leader-Aktion. Und das sollte deshalb so ein großer emotionaler Punkt sein. Aber es, ja, es wirkte so ein bisschen nicht so. Vor allem teast man uns danach ja tatsächlich noch mit so einem Sandwurm, ne? Stichwort Wüstenpower. Sie kommen dann ja da ins Camp und dann sind da schon andere, die Wüstenwürmer reiten. Und dann denke ich mir, hey, Moment, das ist doch der große Beat von Paul Atreides überhaupt, einer der großen Storybeats im Buch und im David Lynch-Film, wenn er dann endlich den riesigen, wie heißen die, Schalup, sonst was, Wurm besteigt und reitet. Father, the sleeper has awakened und so. Und da könnt ihr doch nicht irgendwie mit so einem namenlosen Dude auf dem Wurm den ersten Film aufhören.
Ja, und wir haben ja auch kurz noch mal zum Kampf. Wir haben ja auch vorher gesehen, wie Paul und seine Mutter da fliehen in diesem Libellenflugzeug mit den Harkonnen. Also sie wollen fliehen und dann werden sie ja gefangen genommen. Und da töten sie doch auch schon die Harkonnen, die da drin sind im Raumschiff, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, ob Paul auch einen tötet. Aber ich meine, sein ganzes Volk wird da angegriffen. Da sind ja schon ganz viele Leute umgebracht worden. Also deswegen war für mich jetzt die Entscheidung, dass er jemanden umbringen muss, den wir auch so gar nicht kennen und der eher als so ein bisschen blöder Typ irgendwie eingeführt wurde, war für mich jetzt gar nicht so das große Ding, dass er jetzt moralisch entscheiden muss, ob er jemanden tötet, wo wir gerade eine Riesenschlacht, Tausende von Toten und sonst was gesehen haben und irgendwie eine Gruppe von Harkonnen, die jetzt seine Mutter vergewaltigen wollen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Krux einer Originalgeschichte, wie Paul mit seinem Schicksal da hadert, ne? Und mit seinen Visionen auch, weil er ja sieht, was er damit auslöst. Also, dass da so ein ganzer Dschihad, wie sie es ja auch nennen im Buch, dann stattfindet in seinem Namen durchs ganze Sonnensystem oder Universum oder whatever. Und das geht hier, das ist hier zwar drin, aber ich weiß nicht, ob Leute, die den Stoff nicht kennen, das auch wirklich als Krux mitnehmen. Weil es ja nur in dieser einen Szene vorkommt, wo er high im Zelt ist, weißt du? Mhm. Aber um nochmal auf die Kämpfe zu kommen, ne? Da finde ich, da erinnere ich mich jetzt nach einer Woche auch schon nicht mehr dran, was sie da genau gemacht haben, was wahrscheinlich kein gutes Zeichen ist. Aber in der Originalgeschichte ist es doch so und wird hier auch eigentlich so eingeführt oder zumindest erzählt. Die haben ja diese Schutzschilder, Körperschutzschilder, die du nur durchdringen kannst, wenn du eine Klinge langsam dadurch schiebst, ne? Und nicht, wenn du irgendwie so raufhaust, brutal. Und das ist ein cooles Konzept, weswegen die im Kampf so eine tänzerische, elegante Kampftechnik entwickelt haben, um dieses Schutzschild langsamer zu umgehen. Und dann haben wir am Ende aber doch relativ konventionelle Action-Szenen mit Haut drauf, wo, wenn Jason Momoa dann zum Beispiel kämpft, trotzdem ab und zu das Schild rot wird, um zu signalisieren, dass trotz der schnellen Bewegung da doch ein Hieb durchgekommen ist. Sehe ich das richtig?
Ja, ich hätte das so empfunden, dass selbst wenn du das Schild nur berührst, dass es dann rot wird. Aber dann musst du noch langsamer durchgehen und dann wird es dunkelrot oder so. Okay. Also so hatte ich das ein bisschen verstanden. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass der Jason Momoa-Kampf am Ende, ne, sie kommen ja dann in so eine Untergrundbasis da von den Fremen, also jetzt Paul und seine Mutter Jessica. Und das war mir auch generell ein bisschen zu lang. Und ich weiß, das ist auch eine wichtige Geschichte, weil da ja auch kurz mal erzählt wird, dass ja der Planet Arrakis eigentlich grün sein könnte. Ne? Also diese Geschichte wird noch angedeutet, die ja auch nochmal wichtig ist, ne, im Sinne von, ob jetzt der Quetzalcoatlus Haderach oder wie auch immer er heißt oder Moa Deep diesen Wüstenplaneten eigentlich wieder umformen kann in einen grünen Planeten mit ganz viel Wasser. Also in dem Sinne war die Szene schon nicht unwichtig. Aber dann haben wir noch diesen Kampf mit Duncan. Dann haben wir die relativ langen Kämpfe da, sage ich mal, mit den Fremen in der Steinwelt. Und dann laufen sie wirklich weiter. Und genau wie du sagtest, irgendwer, ein anderer Dude, reitet dann auf dem Wurm, wo ich dachte, das ist doch so die größte Erkenntnis eigentlich, dass diese Würmer auch beherrscht werden. Also witzigerweise, Mario, ich erinnere mich noch daran, dass ich wirklich Dune, den Lynch mit meinem Bruder gesehen habe. Und als dann diese Szene kommt, wo McLachlan da auf dem Wurm reitet, das war für mich so, oh mein Gott, das sind nicht böse Monster, die jetzt irgendwie alles nur, die nur das Böse wollen, sondern die kannst du theoretisch beherrschen und die sind Teil dieser Welt. Und hier ist es wirklich in so einem Sekunden Seitenbild, wo du da jemanden siehst, der da drauf rumreitet. Also das fand ich schon ein bisschen schade. Und ich finde, das sind halt auch die Szenen, die ich gerade genannt hatte, die man hätte auf jeden Fall irgendwie kürzen können, wo ich denke, dass es halt echt möglich gewesen wäre, da einen 3 Stunden oder 3,5 Stunden einteiliges Epos draus zu machen.
Die zweite Hälfte ist ja auch im Lynch-Film, ne? So ein bisschen langatmig. Und Lynch kann auch keine Action-Szenen, das kommt ja noch dazu. das macht das auch so ein bisschen tough. Aber ja, wenn sie dann die zweite Hälfte so viel Wüste haben, dann hätte ich mir da so ein bisschen ein paar Schnörkel mehr vertragen können.
Ja, es ist halt echt so ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass die Leute aus dem Kino gehen und sagen, ich würde gern weiterschauen, aber ich glaube, dieses Gefühl wäre noch stärker, wenn man dann zum Beispiel wirklich nachher irgendwie zumindest in einer cooleren Szenerie den Ritt auf dem Wurm sieht oder sowas, auch wenn das jetzt vorweggegriffen wäre. Aber das jetzt hier schon vorwegzugreifen und nur in so einem Seitenbild darzustellen, fand ich irgendwie doppelt blöd.
Ich hatte zwischenzeitlich auch komplett vergessen, dass der Film zweigeteilt ist. Oder zumindest war ich total schockiert, als dann auf einmal der Film zu Ende war, weil ich dachte, Moment, was? Ich dachte, wir haben noch eine halbe Stunde oder so. Nee, war nicht so.
Nee, also das finde ich ist wirklich schade. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch so unser Hauptteil der Kritik, ne? Also was anderes habe ich mir gar nicht notiert, was ich jetzt groß kritisieren könnte. Vielleicht schon die von dir angesprochene Musik von Hans Zimmer, die ich echt ein bisschen auch öde fand. Also da hätte ich mir schon so ein bisschen was Bombastischeres oder Moderneres vorgestellt. Klar, wenn man irgendwie dann später den Soundtrack irgendwie öfter hört, vielleicht kommt einem da noch irgendwie ein schöneres Motiv bei rum. Ich fand, es waren hier so sehr viel Trommeln und so, die ja auch irgendwie ganz gut passten da auf den Wüstenplanet. Aber es war jetzt überhaupt kein Score, wo ich dachte so, wow, Wahnsinn, ne? Ich will irgendwie mehr davon hören oder sowas. Mich hat es meist eher so ein bisschen rausgerissen, was ich immer schade finde bei Scores.
Ich habe beim Schreiben der Filmkritik auch die ganze Zeit den Soundtrack nochmal gehört, weil da auch überhaupt nichts hängen geblieben war, um ehrlich zu sein. Und das ist wirklich so ein vom so Gebetsmusik und arabischer Musik inspirierter Soundtrack mit viel Perkussion, das stimmt schon. Aber da ist selbst, obwohl ich den rauf und runter gehört habe, jetzt bis auf so diese Ambience-Sache nicht viel hängen geblieben. Und man kann es ja auch anders machen. Ich denke mal an so andere spirituelle Science-Fiction-Filme, hier jetzt aus meinem Bereich, sage ich mal, Ghost in the Shell und Akira. Akira, da ist ja auch sowas drin. Und das sind ja Soundtracks, die im Ohr bleiben und wo du zumindest das Hauptthema dir irgendwie merken kannst.
Der Anfang allein von Ghost in the Shell, den höre ich jetzt gerade. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Oh. Nee, stimmt. Also da finde ich, hätte man wirklich ein bisschen mehr machen können. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut vom Kostümdesign, wer das war. Und ich fand es ganz interessant. Das ist Rob Ringwood gewesen, der scheinbar schon zuständig war für diese Stillsuits bei dem 84er Dune von Lynch.
Ach was.
Und als ich nämlich die ersten Trailer sah, dachte ich schon so, boah, die sind derbe ähnlich, was ich mag. Weil ich mochte immer die Suits, die Wüstenanzüge. Ich finde, das ist das Beste sozusagen auch am Lynch vom Kostümdesign her. Und es ist wirklich derselbe Dude. Das fand ich ganz interessant, der dafür verantwortlich war. Und er hat unter anderem auch den Batman-Suit gemacht im ersten Burton-Batman, den ich auch mag, der auch sehr ähnlich ist, finde ich.
Wo man den Kopf nicht drehen kann, ja.
Ja, genau, weil das so hart ist.
Witzig, dass wir beiden gerade über den Film reden, weil ich hatte auch harte Flashbacks an die letzten Staffeln von Game of Thrones, was die Kostüme angeht, weil alle nur Shades of Schwarz tragen. Was ja dann auch nur in den späteren Staffeln von Game of Thrones so war.
Ich musste auch kurz dran denken, wenn wir die Harkonnen sehen, ne, dann dachte ich auch so ein bisschen an Dark Sansa, ne? Die hätte da gut reingepasst. mit den, oder hier Dark Cersei, ne? Du hast recht. Wollen wir noch einmal ganz kurz über die
Ja, genau, über die Harkonnens, da wollte ich auch gerade hin. Eine, was sie ausgerechnet aus dem David Lynch Dune übernommen haben, ist ja der fliegende Baron. Weil der hat ja im Roman nur so Antigravitationsstützen, weil er so übergewichtig ist. Und ausgerechnet das haben sie übernommen, obwohl das irgendwie eins der belächelsten Elemente aus dem Lynch-Dune ist.
Ich sah aber schon geil aus, ne? Wenn du diesen leeren Raum hast und dann nur der Baron ist so beleuchtet und schwebt dann so hoch, ne? Das ist schon ein sehr krasses Bild.
Ja, hör, als man den Trailer gesehen hat, dachte ich ja, okay, das ist irgendwie so eine feine in Stoff eingewebte Technik und so, weil ja, ne, dieses Stück Stoff da bis auf den Boden runterhängt und ich denke, das könnte cool sein. In den späteren Szenen fliegt er aber einfach nur alleine, ohne ein Stück Stoff. Und das fand ich dann wieder okay.
Was mich ein bisschen gestört hat, ich fand die Harkonnen gar nicht so furchteinflößend. Also vielleicht auch, weil ich bei dem Lynch einfach jünger war und ihn jetzt, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen habe. Ich fand den Baron furchtbar. Der hat ja auch so komische Pusteln und so Pickel im Gesicht und so, ne?
Ihre wunderschönen Pusteln, mein Baron. Wunderschön. Ja, sie haben ja auch, war es drin, dass er irgendwie auf seinen eigenen Cousin scharf ist? Ich habe das schon nicht mehr vor Augen. Weil er steht doch auf Sting.
Das habe ich nicht drin.
Er ist doch pädophil und steht auf Sting auch in der Originalgeschichte.
Genau, und hier sehe ich ihn nur in seinem komischen Sirup da irgendwie eintauchen und ein bisschen eklig sein, aber ich fand ihn wirklich beim Lynch tausendmal ekliger.
Ja, er badet hier zwar auch in Öl, aber stimmt, er ist ja auch so glatt. er ist so super smooth, weil alles so slick ist und so. Eine Sache, die ich auch viel gruseliger finde im Lynch-Film, sind die Bene Gesserit mit ihren silbernen Zahnprothesen und ihren Glatzköpfen. Hier ist ja die Mutter Oberin gespielt von Charlotte Rampling, einfach nur so eine Nonne. Und ich mag Charlotte Rampling sonst.
Ich fand sie schon, also du hast recht, ich fand, genau, sie hat nur so ein Netz, ne, überm Gesicht, da erkennt man Charlotte Rampling gar nicht, die man sonst immer so an den bisschen so Schlupflidern erkennt, ne, an den Augen. Das sah man hier gar nicht. Ich fand ganz geil, als sie so eingeführt wurde, wie dann so diese Lichtkegel mit ihr mitflog. Erinnerst du dich da noch dran am Anfang des Films, wo sie dann Paul trifft in dem Raum mit der Schmerzbox? Da fliegt immer so eine runde Lichtkugel mit.
Ach so, genau, das sind in Lynchs Film sind das so Lampen, die so kleine Flügelchen haben. Also so schwebende Apparate, also das, die so, ja, so goldene Dinger.
Und das fand ich super, aber du hast recht, sie war auch nicht so gruselig. Also klar, war schon ein bisschen unheimlich, aber jetzt nicht so extrem. Ja, stimmt. Also ich finde, da hätte man, also auch gerade bei den Harkonnen, noch ein bisschen mehr machen können. Ich finde, sie haben sehr oft gespielt, so ein bisschen mit so Nazi-esken Bildern. Ich weiß nicht, ob nur mir das jetzt auffällt, aber ich fand so immer, wenn die Harkonnen da so in den schwarzen Rüstungen irgendwie aufmarschiert sind und du diese Totale von oben sahst mit den ganzen Armeesoldaten, die da rummarschieren, dann sah es so sehr so, ich weiß nicht, Triumph des Willens mäßig aus. Oder
ja,
so.
Aber das hattest du auch bei den Atreides am Anfang. Also fast mehr noch, genau. Wegen der Farbgebung und Atreides oder was die da rufen. Aber ja, wenn du riesige leere Räume hast mit nur so einer Armee drin, dann sieht das natürlich alles nach Leni Riefenstahl aus. Da musst du dir nur dann bewusst sein, dass wie das aussieht. Und da war man sich in Star Wars mehr dessen bewusst, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber ich fand es hier halt auch interessant, genau darauf wollte ich auch hinaus, dass ja auch hier Paul zum Beispiel irgendwann diese Reiterhosen, so nenne ich die immer, ne, mit diesen hohen Military Boots trug. Also das fand ich war sehr, sehr auffällig. Aber genau wie du sagst, von beiden Seiten. Aber wie gesagt, mir hat der Look insgesamt wahnsinnig gut gefallen. Also ich war da wirklich ganz happy. Aber ich muss schon sagen, also die Harkonnen, so ein bisschen gruseliger, hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Oder auch ein bisschen mehr. Insgesamt haben wir ja wirklich wenig von denen gesehen. Dann lass uns doch jetzt nochmal zum Spoiler-Fazit kommen. Vielleicht willst du nochmal, oder soll ich? Ich fange einfach an.
Ja.
Also eigentlich ist mein Fazit auch gar nicht so unterschiedlich wie schon im Nicht-Spoiler-Teil. Wie gesagt, fantastischer Film, geht rein, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Gerade in Corona, wenn man vielleicht ein bisschen kinoabstinent war, ist das wirklich ein bombastisches, meiner Meinung nach setmäßig und kameratechnisch, schauspieltechnisch wirklich ein Meisterwerk. Was aber kleine Abstriche natürlich bekommt, so ein bisschen in der B-Note, was halt den zweiten Teil angeht. Ich finde, da hätte man es auf jeden Fall ein bisschen klüger gestalten können, sind wir ja auch drauf eingegangen. Und wie gesagt, was ich immer schade finde, ist, wenn man mit so einem kleinen Downer halt aus dem Kino geht. Wie gesagt, ich habe große, große Hoffnung und würde mich sehr, sehr freuen, den zweiten Teil davon zu sehen. Deswegen, ne, hoffe ich, dass die Kinoergebnisse da sehr, sehr gut sein werden. Denn das fände ich echt ätzend, wenn jetzt kein zweiter Teil käme. Ich glaube, das wäre wirklich ätzend, also für alle. Und deswegen drücke ich die Daumen für den zweiten Teil. Dann müssen wir wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre warten, mindestens, was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Aber wie gesagt, also ein tolles Werk. Aber wenn wir jetzt in Sterne rechnen, würde ich, glaube ich, 4 sehr, sehr gute Punkte geben. Was hast du gegeben, Mario?
Ich habe auch 4 von 5 gegeben, was genau wie damals bei Blade Runner sich wie ein Verriss anfühlt, weil gefühlt so viele Leute hier absolut volle Punktzahl vergeben. Ich habe aber auch noch nicht so viele Reviews mir angeguckt. Nur eine meinte auch, der Quizzer Zadarak unter den Sci-Fi-Filmen. Und ich so, danke, das wollte ich schreiben. Aber nee, hätte ich dann wahrscheinlich eh nicht geschrieben, weil ich auch nur 4 von 5. Aber ja, du kannst nicht diese super, super geilen, interessanten Sci-Fi-Konzepte, die zu den interessantesten des Genres zählen, einführen in deinem Film in der ersten Hälfte und dann mit einem Zweierkampf im Sand aufhören als Showdown. Das just doesn't track. Vor allen Dingen siehst du ja auch schon Paul in seiner güldenen Muad'Dib-Rüstung in einem kleinen, super kleinen Flash-Forward in einer Vision und dann hast du nur so ein Handgemenge im Sandkasten und nee, das war es nicht. Es macht aber auf jeden Fall Lust auf mehr und ich hoffe auch sehr auf den zweiten Teil. Oder mehr.
Oder mehr, genau. Wir denken an die Spice Girls Serie von HBO Max. Aber dann schreibt uns doch gerne, wie euch der Film gefallen hat. Schreibt uns an podcast@serienjunkies.de. Und Mario, du hast ja auch noch einen anderen Poddy neulich irgendwie aufgenommen. Willst du den noch mal kurz pluggen?
Ach so, den hatten wir auch bei uns auf Serienjunkies hingestellt mit Christiane, die mit dir ja auch zu Handmaid's Tale einen Podcast gemacht hat. Habe ich ja noch außerhalb von Serienjunkies den Podcast Track 26, wo wir uns in der Pandemie komplett durch Neon Genesis Evangelion gequatscht haben. Und da kam ja jetzt der Abschlussfilm raus zur Reboot-Filmreihe und da haben wir einen längeren Podcast zu aufgenommen, den ihr auch auf Serienjunkies findet oder unter Track 26 einfach googeln.
Genau, und du hast es ja auch schon erwähnt, also Handmaid's Tale mit Christiane, ich fand es eine wahnsinnig spannende Diskussion, wo ich auch viel bei gelernt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ich habe es mir auch angehört, obwohl ich die Serie gar nicht kenne.
Oh, ja, sehr, sehr schön. Also danke dafür und natürlich läuft auch weiterhin The Walking Dead mit Adam. Wir haben noch 4 Folgen aus der 11a vor uns, wo wir gerade ein bisschen enttäuscht waren oder ernüchtert von der letzten Folge, aber es kann ja nur besser werden, wie Adam sagte. Also deswegen hört da auch gerne in das Podcast-Archiv rein. Jo, Mario, dann vielen, vielen Dank für diese interessante Diskussion und liebe Leute, geht ins Kino und bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.